dass dieses philosophische Augenmerk auf Lebenspraxis und auf die Frage nach einem gelungenen Leben und dergleichen über Hadot von Foucault oder so wieder aufgenommen worden, spielt aber in der Philosophie immer noch ein reichlich marginalisiertes Dasein. Zu solchen Fragen, insbesondere wenn sie mit so viel meditativer Praxis, wie das beim Buddhismus der Fall ist, verknüpft sind, würde man vermutlich als ignorant vorwerfen, oder als eine Begründung, warum man das nicht innerhalb eines philosophischen Diskurses abwickeln sollte oder rezipieren sollte, dass es sich dabei entweder um etwas Religiöses, also auch nicht um religiöse Theorien wie Theologie, sondern etwas Religiöses, Spirituelles handelt, oder aber, dass es sich dabei um etwas Psychologisches handelt. Ist das angemessen oder ist das unangemessen?
Das ist so eine Frage, die einfach zeigt, dass es unumgänglich ist im Grunde, sich um die Rezeptionsgeschichte zu bemühen. Und dass man nicht einfach so ein Versatzstück wie Zen-Tradition oder Buddhismus oder was immer nehmen kann und sagen kann, juhu, wir haben was Tolles gefunden in Asien, das machen wir jetzt bei uns und dann ist das das auch schon. Und außerdem habe ich einen asiatischen Lehrer und habe, ich weiß nicht, 20 Jahre in Japan oder in, ich weiß nicht wo, Taiwan oder Thailand studiert. Habe also dort ein Lehrzeugnis mitgekriegt, eine Befähigung, dass ich wirklich lehren darf. Ich meine, das ist im Zen-Buddhismus speziell, also zum Teil ja wirklich so ein Papier mit Stempel und allem drumherum, also höchst bürokratisch gleichzeitig. Also die Bürokratie der Erleuchtung ist auch nicht von ohne. Das ist so, dass wie es dann meistens passiert. Und dann komme ich zurück und sage so, und jetzt machen wir das. Und dann wird es das auch. So schaut es faktisch ja meistens aus. Sodass so grundlegende Fragen wie, passt das eigentlich zu dem Begriff Spiritualität, was wir hier machen, das wird meistens unbesehen bejaht. Ist das psychologisch? Das wird normalerweise auch einfach bejaht. Wenn man dann sagt, das hat was mit Philosophie zu tun, in diesen Meditationskreisen, dann kriegt man eine aufs Auge, weil das hat nichts mit Philosophie zu tun, da denkt man nicht bei der Meditation. Umgekehrt, wenn man eben, so wie du sagst, im universitären Bereich von Meditation spricht, dann kriegt man zu hören, das ist nichts, weil da denkt man nicht. Was natürlich ein grober Irrtum ist und einfach ein Missverstehen dessen, worum es tatsächlich geht, einerseits, aber andererseits auch gleichzeitig eine unzulässige Übertragung von Entwicklungen der letzten 200 Jahre auf etwas, was halt etwas älter ist und aus einem anderen Kontext kommt. Ich glaube, ich muss das etwas erläutern. Und ich möchte mit der Psychologie im Westen anfangen. Psychologie im Westen war bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts, oder wenn man es noch präziser sagen will, bis mindestens um die Mitte des 19. Jahrhunderts, also bis zur Gründung der ersten Psychologieinstitute auf Unis, ein Teil der Philosophie. Und zwar ganz selbstverständlich ein Teil der Philosophie. Also die ganzen alten Philosophielehrbücher, auch die Schullehrbücher, beinhalten Psychologie als Teil der Philosophie. Und deswegen gibt es immer noch Psychologieunterricht im Kontext des Philosophieunterrichts an den Mittelschulen, weil das einfach so war. Dann hat sich aber die Psychologie als eigenständige Wissenschaft emanzipiert von der Philosophie und wurde eben eine empirische Wissenschaft mit all den Verzweigungen und Verwicklungen, die wir heute kennen, von Psychotherapie bis dieser wirklich sehr harten empirischen Wissenschaft, wo es dann hauptsächlich um Messungen von, was immer auch Gehirnströmen und etc. geht. Da hat die Philosophie das Nachsehen und hinkt hinten nach. Das ist so der eine Aspekt. Das zweite ist, dass Spiritualität in sich eine sehr umfangreiche Wortgeschichte hat, die ich da jetzt gar nicht anziehen möchte, aber dass Spiritualität innerhalb der Kirchen ein Verlustprojekt war, faktisch, in den letzten 200 Jahren, weil Spiritualität untergegangen ist im ganzen Zusammenhang von der Verwaltung der Religion. Ich meine, die Staatsreligion tendiert einfach dazu, sowas wie Spiritualität das gar nicht wirklich aufkommen zu lassen, weil Spiritualität etwas braucht, was einer verwalteten Religion hundertprozentig widerspricht. Spiritualität braucht freie Luft. Ich meine, es hat was mit Atmen zu tun. Spiritus heißt unter anderem auch Atem, Geist. Und das passt mit der Verwaltung allemal schlecht zusammen. Und der Buddhismus und der Zen-Buddhismus ist genau dort sozusagen an diese Stellen hineingeraten, wo die Philosophie schon längst weg war, weil die war weder bei den Kirchen und bei der Spiritualität, noch war die Philosophie bei der Psychologie. Ganz im Gegenteil, die hat große Mühe, die Philosophie heute irgendwo hinter der Psychologie herzuhampeln. Und die Theologie ihrerseits, die ja sehr stark mit Philosophie arbeitet, verliert total gegenüber Leuten, die zum Beispiel wie der Eugen Trevermann die Bibel psychologisch auslegen. Kein Mensch interessiert sich für eine theologische Bibelauslegung, mit Ausnahmen bestätigen der Regel, aber wenn Trevermann wo auftritt, dann hat er volle Seele. Das heißt, da werden auch Bedürfnisse getroffen. Bei Philosophen habe ich auch noch nicht gehört, dass wenn die wo einen Vortrag halten, dass die Seele voll sind und dass die Leute kommen. Das heißt, da ist plötzlich so eine Verschiebung des Paradigmas entstanden und in die hinein trifft der Zen-Buddhismus und setzt sich selbstverständlich dorthin, weil das eben auch eine Neuerwerbung der Gesellschaft ist, sozusagen an die Manko-Stellen. Das heißt dorthin, wo Spiritualität neu entdeckt wird und von den Kirchen weggetragen wird, wo Psychologie ein eigenständiges Gebiet wird und eigentlich das, was Philosophie war, ersetzt, und die Philosophie bleibt irgendwie auf der Uni über weite Strecken. Philosophische Praxis ist zwar ein interessantes Projekt, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand davon wirklich leben kann, und das würde einfach bedeuten, dass es gesellschaftlich so akzeptiert ist, dass man auch wirklich besucht und gesucht wird, wenn man das anbietet. Es zeigt einfach, dass es nicht so einfach ist zu sagen, Zen-Buddhismus ist jetzt das oder jenes, sondern man kann nur sagen, wo ist Zen-Praxis heute situiert? Das ist das, was man als erstes mal klären muss. Und im zweiten Verlauf kann man dann sich überlegen, ob man Ausdrücke wie unsere Worte, Spiritualität, Psychologie etc. überhaupt anwenden kann, was ich in einem gewissen Ausmaß eigentlich bezweifle.
Ha,
Sehr interessieren, wie das sozusagen in der einschlägigen Szene eigentlich ist. Wie sehr ist es für Philosophierende, die sich mit dem Zen-Buddhismus auseinandersetzen, innerhalb ihres philosophischen Arbeitens, auch selbstverständlich selbst zu praktizieren?
Nach meinen Erfahrungen bislang sind das sehr wenig Leute, die einerseits wirklich Philosophen sind, also im Sinne eines akademischen Philosophierens, womit ich also zunächst mal hauptsächlich meine, dass jemand auf diesem Weg seinen Lebensunterhalt verdient und nicht Philosophie als, ich weiß nicht, Hobby oder wie man sagen soll, das klingt so abschätzig, heißt aber eigentlich nur derart die institutionellen Möglichkeiten nicht, das was ihn hauptsächlich interessiert, dafür zu tun, dass er sein tägliches Brot damit verdient und seine Familie auch noch ernährt nach Möglichkeit. Also wenn ich mir das anschaue, dann sind Leute, die entweder Theologen sind oder Psychologen sind oder auch Philosophen sind, also die da in dem einschlägigen Bermuda-Dreieck beheimatet sind, die sind eher selten unter den Meditierenden, nach meiner Erfahrung. Und ich überlege gerade, also mir ist kaum jemand untergekommen, der wirklich im akademischen Bereich Philosophie betrieben hätte und gleichzeitig wirklich Meditation betreibt, mit einer Ausnahme, das ist, oder mit zwei Ausnahmen, aber das sind beide Japaner, das ist Shisateru Ueda, der große Philosoph der Kyoto-Schule, und Yosuke Ohashi, ebenfalls ein Philosoph aus dem Umfeld der Kyoto-Schule, der sozusagen durch seine Kultur vermittelt, das einfach als selbstverständlich ansieht, auch zu meditieren. Er wäre wahrscheinlich auch Philosoph geworden ohne Zen-Praxis. Aber da er seine Praxis als Basis hat, hat die natürlich sein Philosophieren auch geprägt und beeinflusst, und ähnlich bei Ueda. Das ist bei uns einfach nicht üblich, ganz im Gegenteil eben, es gibt so ein Ogu, wenn jemand sagt, meditiert, dann denkt man sich, er spinnt ein bisschen oder er ist nicht wirklich, er kann nicht wirklich denken. Und umgekehrt ist das Vorteil, unter den Meditierenden auch zu treffen, dass jemand, der denkt, nicht meditieren kann, weil er denkt, und beim Meditieren denkt man nicht. Das sind diese Vorteilsschienen, und die führen eigentlich dazu, dass es einen wirklich erfolgreichen Diskurs oder ein gutes Gespräch über solche Themen im akademischen Bereich praktisch gar nicht gibt. Und dazu kommt noch was, dass bei uns, und damit meine ich also den deutschen Sprachraum, Religionswissenschaft nur im Kontext von Kirchen im Wesentlichen betrieben wurde. Und so etwas wie freie Religionswissenschaft, als eigenes Fach, als eigene Fakultät sozusagen, wie das in den USA üblich ist, gibt es bei uns praktisch nicht. Das hat aber zur Folge, dass zum Beispiel Standardwerke über Buddhismus, die in den USA bei irgendwelchen hochrangigen Uni-Verlagen erscheinen, also wirklich gute Bücher, die was zu sagen haben, die erscheinen dann bei uns, ist einfach in irgendwelchen Esoterikreihen, wo man sich dann ganz verwundert fragen kann, wieso plötzlich so ein Buch von Herbert von Günther zum Beispiel, einem wirklich erstklassigen Tibetologen, plötzlich in einer Esoterikreihe als Taschenbuch erscheint, mit einem Titel Tantra als Lebenspraxis, glaube ich, heißt das. Der garantiert, dass das Buch auch gekauft wird. Über die Hintergründe dieser Arbeit macht sich dann überhaupt kein Mensch mehr Gedanken, und was da an Übersetzungsarbeit drinsteckt und so weiter. Also Und das erschwert das Ganze natürlich nochmal, weil man automatisch in dem Moment, in dem man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann ins Esoterik-Eck rutscht. Vollkommen zu Unrecht, aber das ist einfach die Szenerie hier.
Jetzt frage ich mal umgekehrt, das Esoterik-Eck und wie du auch vorher erwähnt hast, auch die Meditierenden haben eine gehörige Skepsis gegenüber Rationalität, gegenüber dem Denken, insbesondere gegenüber ausufernder Theoriebildung, wie es in der Philosophie eben getrieben wird. Ist für den Zen-Buddhismus ein westliches Philosophieren in irgendeiner Weise von Interesse? Oder ist das Firlefanz, der für die Praxis und für die Ziele des Zen keine Rolle spielen kann?
Wenn man sagt westliches Philosophieren, dann ist natürlich die nächste Frage, und was für eine Art von Philosophieren soll das jetzt eigentlich sein? Weil es ist ja die Philosophie im Westen ja auch nicht ein monolithisches Gebilde, wo man sagen kann, also das ist jetzt genau, was man unter Vernunft versteht und das ist jetzt genau, was man unter, sagen wir, Intuition versteht und das ist das, was man unter Sinnlichkeit versteht, etc. Das sind ja alles riesige Begriffsfelder, in denen sich die Philosophiegeschichte abspielt, in unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn man Hegelianer fragt, wird er was anderes zu diesen Themen erzählen als ein Kantianer, obwohl Hegel und Kant nahezu Zeitgenossen sind und man doch annehmen könnte, dass das einigermaßen miteinander zu tun hat, hat es nicht. Das heißt, die Frage ist so global gestellt ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man Philosophie als ein methodisch geordnetes Nachdenken und Fragen verstehen kann, mit dem Motiv, aus, um Kant zu zitieren, selbstverschuldete Unmündigkeit herauszukommen, dann glaube ich, also wenn ich das jetzt als Philosophie verstehe, und das bin ich stark geneigt, für mich als Philosophie zu akzeptieren, also methodisches Nachdenken, Fragen und eben mit dem Ziel und der Absicht einer Befreiung von Unmündigkeit, dann glaube ich, ist das überhaupt kein Widerspruch zu einer Zen-Praxis im klassischen Sinn, das heißt also einer Meditationspraxis, bei der es prima vista tatsächlich darum geht, das begriffliche Denken zu übersteigen oder hinter sich zu lassen oder anders zu integrieren. Da gibt es dann verschiedene Theorien, was da wirklich der Punkt ist, aber auf jeden Fall nicht in der Weise umzugehen, wie die Philosophie mit Denken umgeht. Das ist nach meinem Dafürhalten eben kein Widerspruch, weil die Zen-Erfahrung, was immer das jetzt konkret ist, was man als Erleuchtung nennt, was nichts anderes bedeutet als dieses plötzliche Aufwachen wie aus einem Schlaf zu einer Situation, wo ich ohne durch Konditionierungen festgelegt zu sein, einfach erfahre, was ist. Nun sind das Erfahrungen, die ja keine, ich weiß nicht, das sind keine Sachen, die dann bleiben, keine Erfahrungen, die bleiben. So in dem Sinn, wie ich ziehe mir jetzt Schuhe an und die habe ich so lange an, bis ich sie wieder ausziehe oder was immer man für ein Bild bringen soll. Sondern das ist eher so, wie wenn plötzlich der Nebel aufreißt in den Bergen und man plötzlich sieht, wo man eigentlich steht. Und dann geht er wieder zu und dann weiß man zwar, wo man ist, aber man hat dann noch ein ganzes Stück, bis man vielleicht dort anlangt, wo der Nebel dann überhaupt aufhört, um irgendeinen Vergleich zu bringen. Also es ist ein Prozess und in diesem Prozess, glaube ich, ist ein philosophisches Denken in keiner Weise hinderlich, ganz im Gegenteil förderlich, weil ja viele Verwirrungen und Unklarheiten, die Meditierende begleiten, ja einerseits aus psychologischen Problemen heraus entstehen, aber auch, und soweit ich das überblicke, sehr häufig, aus einer unklaren philosophischen Sicht der Dinge, das heißt aus dem Unvermögen, Begriffe, denen vorgesetzt werden, mit denen sie was anfangen sollen, zu sortieren. Das kann sich jetzt einerseits um die Zen-Tradition selber halten, mit der sie konfrontiert sind, und wo sich plötzlich dann die Frage stellt, also was heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, Nicht-Geist. Ja? Da gibt es zwar bestimmte Standardantworten, aber nun ist Nicht-Geist ein Produkt der buddhistischen Philosophie, die Formulierung selber, und wenn man die nicht kennt und wenn man diese Art zu denken nicht integriert, dann wird man zwar irgendwie lernen, dass sagen wir zu demonstrieren oder zu verkörpern oder wie man das jetzt ausdrücken möchte. Aber es wird ein ganz wesentlicher Teil eigentlich fehlen, weil man dann versuchen wird, wahrscheinlich Also entweder das nur nachzusagen, was einem vorgesagt wird vom Lehrer, oder versucht halt dann irgendwie selbstständig was zu machen. Und da, glaube ich, gibt es sowohl in der Praxis, wie es einem geübt wird, als auch im Verständnis dessen, der Zen-Tradition, Probleme. Die liegen aber nach meinem Dafürhalten nicht an der Übung, sondern mehr im soziologischen Bereich. Man kann halt einfach nicht Sachen aus Asien hierher übertragen und glauben, das geht. Ich meine, ich habe einen Bekannten, der hat eine Zeit lang Nottheater in Japan studiert, und wie er dann zurückkam, hat er sich irgendwann mal beschwert, dass die Leute hier das nicht tun, was er sagt, und hat gesagt, er würde am liebsten das so machen wie sein Lehrer in Japan. Der hat ihn nämlich immer verprügelt, wenn er das nicht anständig gelernt hat, und er würde die Leute einfach gern verprügeln, weil er war irgendwie der Meinung, sie würden das dann besser lernen. Naja, ich meine, er hat das dann Gott sei Dank, diese Idee, aufgegeben und hat dann überhaupt später andere Wege eingeschlagen, aber das zeigt einfach, wo die Missverständnisse liegen können, auf eine sehr drastische und eigentlich ziemlich peinliche Weise.
Eingangs habe ich gefragt, was Zen so attraktiv macht für Philosophie in dem Westen. Ich möchte es jetzt noch einmal stellen, diese Frage, aber etwas anders. Was sollte uns interessieren am Zen? Was ist aus einer Perspektive, aus einer philosophischen, westlichen Perspektive interessant am Zen-Buddhismus?
Ja, ich glaube, das sind zwei Bereiche, die wirklich spannend sind für Leute, die Philosophie betreiben. Wobei ich gleich vorweg sagen muss, beide Bereiche sind in keiner Weise wirklich philosophisch bearbeitet worden von westlichen Philosophen. Und in der asiatischen Philosophie oder in der buddhistischen Philosophie sind sie eigentlich nur implizite behandelt, mehr oder minder implizite. Und was den Zen-Buddhismus anlangt, sowieso kaum je explizit. Aber ich meine, das, was nicht ist, kann noch werden. Das wird sich ja zeigen. Das eine, was mir sehr wichtig erscheint und ein großer Beitrag sein könnte, gerade des Zen-Buddhismus, ist dieses Vermögen der Dekonstruktion von gesellschaftlich geformter Wahrnehmung und Wirklichkeit. Weil die Übung des Zen, und ich rede jetzt einmal davon, weil das ist das, was ich am besten kenne, das gilt aber mutatis mutandis, denke ich mal, für andere buddhistische Traditionen auch. Die Übung des Zen verlangt, im Augenblick zu sein, hier und jetzt. Und das Problem, das dabei entsteht, ist, dass wir das ja nie sind, weil wir sind zwar da, aber wir denken gleichzeitig an, ich weiß nicht was. Wir sind zwar da, aber wir interpretieren uns als was immer auch. Ich sitze hier, aber dass mir wirklich auffällt, dass ich hier sitze, passiert selten, weil ich jetzt darüber nachdenke, was ich sage, und in dem Denken mich plötzlich verliere. Das sind Prozesse, die ganz normal sind, die aber über das hinaus, dass das ein normaler Denkprozess ist, auch eine Art von Rückseite haben, wo nämlich gesellschaftlich vorgegebene Denkmuster ganz einfach selbstverständlich da sind. Und dadurch, dass die Zen-Praxis, und ich rede jetzt mal wirklich von der Praxis dabei, diese Denkmuster, diese eingeschliffenen, einfach unterbricht, indem immer wieder die Forderung auftritt, sei hier und jetzt, kann man dieser Muster A gewahr werden, also überhaupt mal sehen, wo bin ich denn eigentlich festgelegt in meinem Denken, wo erlaubt mir das, was ich gelernt habe, maximal von A nach B zu denken. Aber dass zum Beispiel vielleicht eine Beziehung zwischen A und Z bestehen könnte, das fällt mir dann schon nicht mehr auf. Oder andersrum gesagt, dass mich einfach Worte, die ich gelernt habe, philosophische Begriffe wie zum Beispiel Kausalität, Bewusstsein, all diese großen Worte, hindern daran, Phänomene, die auftreten, mich hier und jetzt adäquat zu begreifen, sodass ich also wie ein Hamster im Laufrad immer repetiere. Das ist ja das, was die Philosophie akademisch gesehen sehr oft macht. Sie repetiert im Grunde alte Texte, wobei ich sagen möchte, ich möchte das nicht schlecht machen. Das fällt mir gar nicht ein, weil ich das sehr wichtig finde, dass man sich textkritisch mit alten philosophischen Traditionen beschäftigt und sich überlegt, was folgt daraus. Aber das kann es nicht nur sein. Also es muss sozusagen irgendwo ein frischer Wind hineinkommen, weil sonst schläft man ja ein, und das ist auch das, was ja sehr häufig real passiert, dass den Leuten einfach fad wird, wenn sie Philosophie studieren. Es sei denn, sie verstehen plötzlich, was das Problem hinter dem Text ist, und dann beginnt sie sich auch zu interessieren. Also dieses Moment und dieses Moment der Dekonstruktion, das also ganz wesentlich zur Zen-Praxis gehört, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag zur Philosophie, weil es zeigt, wie man dekonstruieren kann, nicht nur indem man jetzt Diskurse dekonstruiert, sondern wie man seinen Anteil an den Diskursen auch mitbedenkt. Das tut man nämlich selten. Normalerweise dekonstruiert man nur die Diskurse der anderen und seine eigenen lässt man ungeschoren. Das ist ein sehr ungleiches Machtverhältnis eigentlich. Und das schadet dem Anliegen der Philosophie, denke ich. Also eben, wenn es um Emanzipation aus Unmündigkeit geht, ist das wirklich keine gute Lösung. Das Zweite ist, wo ich glaube, dass die Zen-Praxis für Philosophen wirklich einen großen Impetus, einen großen Impuls liefern kann, ist etwas, was natürlich unglaublich umstritten ist in der Philosophietradition. Und das ist die Unmittelbarkeit sinnlicher Erfahrung. Das ist natürlich etwas, was es eigentlich nicht gibt, weil es immer vermittelt ist und weil man ja gar nicht unvermittelt was erfahren kann. Was auch sicher richtig ist, dass in dem Moment, in dem ich spätestens dann, wenn ich den Mund aufmache, ist die Sache vorbei und ich bin mitten in der Vermittlung. Wahrscheinlich schon früher, weil in dem Moment, in dem ich darüber zu denken beginne, sitze ich bereits mitten in der Vermittlung und das, was ich wahrnehme, beginnt bereits bestimmte Formen wieder anzunehmen. Damit meine ich, wenn ich zum Beispiel was sehe, das rot ist, in dem Moment, in dem ich sage rot, impliziere ich, dass mein Vis-à-vis sagen kann, was meinst du für ein Rot? Welche Farbe rot? Oder wie nimmst du rot wahr? Oder es folgen dann tausend Fragen draus. Nun ist es aber so, angenommen, ich wäre farbenblind, dann würde ich gar nicht rot sehen. Das ist das, was beim Aristoteles Tigein heißt. Das heißt, ein unmittelbares Berühren, Tigein heißt Berühren. Und das ist eine Art von Wahrheit, die nicht prädikativ ist, sondern aufweisend, apophantisch. Und ich glaube, diese Qualität, Wirklichkeit aufweisen zu können, ist die Voraussetzung dafür, kritisch denken zu können. Weil sonst fehlt mir das Maß, an dem ich meine Kritik an dem, was ich um mich herum sehe, nehmen kann. Jedenfalls ist das mein Eindruck von aller kritischen Philosophie, dass sie immer in irgendeiner Weise gesagt hat, und diese Art von Philosophie weist jetzt das auf, was wirklich ist. Oder weist auf, was Wahrheit ist. Oder weist auf, wohin es wirklich gehen kann, was immer auch. Das heißt, für ein kritisches Unternehmen ist diese Möglichkeit, auf etwas, was unverstellt ist, Rekurs zu nehmen, essentiell, auch wenn das natürlich dann sofort in die Verstellung hinein gerät, weil es gar nicht anders sein kann. Aber ich denke, man hat sich da auch nicht so viel Mühe genommen, glaube ich, in der Philosophiegeschichte, dieses Verhältnis von Unmittelbarkeit und Emanzipation mal zu bedenken. So würde ich das sehen.
Das waren die philosophischen Brocken mit Ursula Barth und Michael Schorny im Gespräch über Zen-Buddhismus und Philosophie. In 2 Wochen, am 8. November, wird Ulrike Kadi gemeinsam mit Klaus Ebner über Jacques Lacan sprechen. Zum Abschluss dieser Sendung eine philosophische Grundsatzerklärung von den Sternen.